Im Rahmen der internationalen Frauensendung bei Radio Flora haben wir jetzt schon verschiedene Frauen aus unterschiedlichen Ländern, aber eben auch aus Deutschland befragt, wie sie, welche Erfahrungen sie in den 1968er Jahren gemacht haben. Es geht aber jetzt nicht nur um 1968, aber um die Zeit rundherum. Und du, Elsa Rasbach, gehörtest damals zu den internationalen Frauen bei den 68erinnen, sowohl in der APO in Berlin als auch in der damaligen US-Friedens- und Widerstandsbewegung warst du aktiv. Mir bist du bekannt seit vielen, vielen Jahren in der deutschen Friedensbewegung, Antikriegsbewegung. Elsa, du warst von 1965 bis 1972 in Berlin aktiv, hast dort als DAAD-Stipendiatin an der FU studiert und ab Herbst 1968 warst du an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Kamst du als Aktive nach Berlin oder bist du erst in Berlin zur Aktivistin geworden? Was waren entscheidende Erlebnisse für dich?
Ja, ich bin aufgewachsen in Denver, Colorado. Und dort war ich in der Highschool-Zeit, also in der war ich in einer Jugendgruppe einer linksliberalen protestantischen Kirche. Und da gab es schon Vorerfahrungen und mit Fragen der sozialen Gleichberechtigung. Und wir haben uns ein bisschen für die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen im Süden eingesetzt, indem wir solidarisch in Woolworth, das war ein, Woolworth war so ein es gibt auch jetzt in Deutschland, aber die hatten damals immer Ort, wo man Mittag essen könnten, und im Süden erlaubten die Schwarzen nicht dort zu essen, und deswegen hatten wir in Denver so Sit-ins gemacht schon. In College war ich bei in einem Frauencollege in Massachusetts von 61 bis 65, und das College forderte den Erfolg von Frauen insbesondere und war in dem Sinne etwas feministisch eingestellt, aber Zufriedensarbeit und so weiter hatte ich überhaupt nichts gemacht, bis ich nach Deutschland kam. Ich war eher künstlerisch tätig und ich hatte an der FU Berlin, also im College, Entschuldigung, in den USA erstmal Kunstgeschichte und Philosophie studiert.
Und dann bist du nach Deutschland gegangen, nach Westdeutschland, BRD damals, und bist da dann aber relativ schnell in die 68er-Bewegung eingestiegen.
Ja, diese Bewegung fing zum Beispiel im Grunde genommen schon im 65 an.
Ja.
Genau als ich ankam an der FU Berlin, also im August 1965, hatte der AStA, also Allgemeine Studierendenausschuss, den Aufruf Freedom for Vietnam unterzeichnet. Und es gab natürlich schon in den USA eine Bewegung gegen den Vietnamkrieg, aber in den USA hatte ich nicht daran teilgenommen. Ich kann mich so gut erinnern an eine große Versammlung in Audi Max in Henry Ford Bau an der FU Berlin im November 1965. Und dann standen die deutschen Studenten auf, das waren immer nur Männer fast, die redeten damals und sagten, ja, in Berkeley, Kalifornien gibt es eine Free Speech Bewegung, also freie Sprache, und war auch gegen Vietnamkrieg gerichtet, und das müssen wir auch hier machen. Und das war also sozusagen der Anfang, wo ständig große Versammlungen waren an der FU Berlin ab Winter 65, 66. Und da gab es mehr und mehr Entdeckung von politische Texten und psychoanalytischen Texten, so die in Raubdrucken immer ausgestellt wurden, überall auf Tischen in der FU. Und da bin ich da gleich als Teil meines Studiums an FU Berlin eingezogen, auch gleich in der politischen Bewegung. Und war aber lange ambivalent, die USA zu sehr zu kritisieren. Ich bin aufgewachsen mit einem gewissen Glaube, auch wie viele Amerikaner, dass die Amerikaner eigentlich die Guten waren und irgendwie. Und das hat sich aber geändert in den 60er. Ich kann ein bisschen dazu erzählen. Also ich kann sagen, dass erstmal war ich auch nicht nur in der deutschen Studentenbewegung wirklich als ein neugierige junge Frau und mit, sozusagen Mitläuferin. Also ich habe nicht so viel dazu beigetragen. Aber es gründete sich in Berlin eine Gruppe von etwa 80 US-Bürger, die entweder berufstätig hier waren oder studierten und so. Und wir haben so eine Kampagne dann gegründet, ich glaube 66. Es hieß US Campaign to End the War in Vietnam. Also das heißt die US-Kampagne, um den Krieg in Vietnam zu beenden. Und wir dachten, dass wir so besonders aus US-Stimmen mehr bewirken könnten, dass man auf uns hören würde. Und natürlich, wir haben ganz brav, immer mit Strumpfhosen und Anzüge, also Schlips und so weiter, sind wir gelaufen, einmal in der Woche in Berlin. Und es passierte natürlich nichts. Also der Krieg in Vietnam ist nicht deswegen eingestellt worden. Und dann war für mich eine, es gab nebenbei die Schiene der sexuellen Befreiungsbewegung, es gab die Gründung der Kommune 1, es gab den berühmten Spruch, wer zweimal mit denselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das war noch keine Frauenbefreiung, darf ich sagen, aber es war so eine Experimentierung, eine Öffnung, dass Frauen auch nicht unbedingt keusch bleiben mussten bis zur Ehe, also das war auch in der Luft. Und ein entscheidender Moment für mich war am 2. Juni 1967, als der Schah von Iran besuchte und es zu dieser Auseinandersetzung kam vom Deutschen Oper in Berlin und der Student Benno Ohnesorg wurde getötet. Also ich war dort und war total schockiert, als die Polizei uns so heftig angegriffen hätten, fanden mich am Boden und wir hatten wirklich ein bisschen Lebensangst, bin weggerannt, überall waren gebrochene Brillen auf dem Pflaster. Und dann hatten wir Amerikaner eine Zeitschrift, so eine, also Augenzeugenberichten verfasst auf Englisch mit Fotos und so weiter, auch von Benno Ohnesorgs Tod auf dem, und all das. Und haben das verteilt in ein Offizierquartier in Berlin, indem wir sagten, die deutsche Polizisten wären faschistisch. Okay. Aber meine Mutter war immer stolz auf mich in Denver, Colorado, und sie hat meinen Augenzeugenbericht in der lokalen Zeitung Denver Post veröffentlichen lassen. Und dann kam direkt die FBI zu meiner Mutter und wollte sie ausfragen wegen mich. Solche Erfahrungen haben bald zu einem Bruch für mich auch mit der US-Politik, einen schärferen Bruch. Aber wir waren schon gegen den Vietnamkrieg, aber dass wir dann mehr und mehr die US-Regierung misstrauten auch und begannen dann mit GI zu arbeiten. Da kann ich ein bisschen mehr darüber später sprechen vielleicht, dass wir in die Kneipen in Berlin gegangen sind. Es gab einen schwarzen Kneipen, es gab Country- und Western-Kneipen, es gab Kneipen, wo die Hippie-GIs, die mehr meist weißen auch, die mehr Marihuana räuchten aus Bier tranken und so. Und wir haben dann dort Literatur verbreitet und kam dann in Zusammenarbeit mit GIs, die auch in Widerstand waren. Und in der Vietnamkriegszeit ist es so, dass diese GI-Widerstandsbewegung zunehmend wichtig wurde und am Ende ein sehr wichtiger Grund war, warum die USA aus Vietnam ausziehen mussten, weil
in den USA
die ganze Armee war von innen durch Widerstand zersetzt und man könnte nicht mehr kämpfen. Aber auf jeden Fall, das war natürlich eine sehr starke Erfahrung. Und dann kam am 4. April 1968 die Ermordung von Martin Luther King, die eine Woche später gefolgt wurde mit dem Anschlag auf Uri Dutschke, der ihn letztendlich auch getötet hat in die Folgen von in den 70er. Und dann, ja, das für uns, also für mich als US-Bürgerin in Berlin, waren diese Bewegungen sehr verbunden und die hatten auch parallele Aspekte. Nach 68 war das so, dass man merkte irgendwie, dass allein durch friedliche Protest man nicht zugehört würde. Und dadurch haben die Studentenbewegungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und auch in Japan, auch in Italien, auch in Frankreich, die haben parallel, gab es so ein Suchen. Die einen gründeten K-Gruppen, sagten, wir müssen ja die Arbeiter organisieren und wir müssen richtig eine neue kommunistische Bewegung gründen, teilweise mit ziemlich autoritären Vorstellungen. Andere haben dann also die RAF hier gegründet, also Rote Armee-Fraktion, aber parallel waren die Rote Brigaden in Italien, die Weathermen in den USA, also dieselbe Unterschiede waren so weltweit.
Und zu welcher Gruppe hast du dich gehörig gefühlt?
Ja, diese Suchen, wie kann man eigentlich was ändern? Das läuft natürlich immer noch, weil die Mächtigen haben nicht so sehr unsere Protesten, die sind nicht stark auf unsere Protesten, die haben nicht stark auf die Protesten reagiert, auch große Demos in Washington, um den Krieg zu stoppen. Eigentlich haben die GIs in ihrem Widerstand sie gezwungen, ein bisschen aufzuhören.
Ja.
So ist das.
Trotzdem
also das waren so wichtige Erfahrungen für mich damals.
Ja.
Also es waren viele. Die Erfahrungen waren jedes Jahr, wächst man und endet man die Meinung mit neuen Erfahrungen in den Versuch, den Frieden zu bringen. Ich denke, dass letztendlich die 68er-Bewegung hauptsächlich weltweit eine Bewegung gegen den Vietnamkrieg war.
Ja, sie hatte natürlich auch noch viele andere Themen, aber der Vietnamkrieg war wahrscheinlich gerade auch für die US-Bewegung und die deutsche und viele andere Bewegungen das verbindende Moment. Es wird wahrscheinlich noch bei euch und also in den USA meine ich und bei uns in der Bundesrepublik oder ich weiß, dass es viele andere Themen gegeben hat. Mich würde noch
ich kann
jetzt
sagen, dass das einherging mit einer antirassistischen Bewegung im Grunde genommen.
Ja,
also
genau.
Wir haben, das waren Kriege, also es gab auch natürlich andere wichtige Sachen im Dritten Welt, es gab Kuba und so weiter. Es war ganz klar, dass diese Kriege teilweise einen rassistischen Aspekt dann hatten. Und die Frage der Feminismus, das entwickelt sich, können wir später vielleicht ein bisschen besprechen, dadurch, dass die Frauen fühlten sich tatsächlich gehindert, sich wirklich zu Wort zu melden und wirklich teilzunehmen an diese Bewegung gegen Krieg und gegen Rassismus, die uns auch sehr bewegten. Aber wir sollten, da merkte man mehr und mehr die Schranken, wo die Männer uns nicht gleichberechtigt teilnehmen wollten. Und dadurch entstand teilweise die neue Frauenbewegung.
Ja, vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen. Du sagst, die Männer haben nicht Raum genug gegeben. Wie war es bei den Frauen? Haben sie versucht, sich Raum zu schaffen? Haben sie sich durchsetzen können? Es gab ja Frauen, die sehr stark waren. Helke Sanders gehört dazu, aber andere Frauen auch. Wie hast du damals zu diesen Frauen und zu der neuen feministischen Bewegung gestanden und welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ich denke, das ist fast für viele, die jünger sind, fast kaum vorzustellen, wie viel Widerstand es gab gegen Frauen, sagen wir 65. Es hat sich schon bis zum frühen 70er geändert etwas. Aber es war so, in den großen Audi-Marx-Versammlungen oder anderen, da waren nur ein, zwei Frauen meistens, die überhaupt wagten, sich zu Wort zu melden, sagen wir in 65, 66. Mhm. Nur gab es Basisarbeit, zum Beispiel in unserem Fall diese GI-Arbeit, wo es waren hauptsächlich US-Amerikaner, aber auch Deutsche, da hatten wir und in anderen Basisgruppen oder Kindergartengruppen und so, dann haben die Frauen natürlich genauso teilgenommen, aber trotzdem gab es diese Erfahrung, dass die Männer uns belächelten, wenn wir redeten.
Nicht ernst genommen haben,
offen belächelten. Und das war auch der Grund, man spricht von den berühmten Tomatenwurf, ja. Die Helke Sander, die war auch nicht eine der paar Frauen, meine Freundin Hannah Kroger zum Beispiel, die es wagten, in eine große Versammlung von Männern was zu sagen, sondern sie war eine viel kleinere deutsche Film- und Fernsehakademie, aber sie war eine betrachtete ihre Persönlichkeit, alleinstehende Mutter, die sich gleichzeitig als erste Frau an der Deutschen Film- und Fernsehakademie also durchsetzte und tolle Filme machte. Und sie hielt dann eine Rede in 68 in SDS-Versammlung in Frankfurt. Und der Grund, warum der Tomate geworfen wurde, Helke hat das nicht selber geworfen, sondern eine andere Frau,
ja.
Weil die Männer ihre wichtige Rede belächelt hatten, also ja. Gar nicht ernst genommen hatten.
Ja, das heißt.
Und das war eigentlich und wir hatten natürlich als Frauen also Angst auch zu reden, weil wir so erzogen worden waren, auch in kleineren Gruppen als die erste. Wir hatten Besuch aus, in unserer GI-Gruppe, Besuch aus USA, wo eine Frau, die viel mehr politische Erfahrung gekommen ist und hat mit uns geredet. Die Tatsache, dass sie geredet hat, auch in einer Gruppe von 20, war für mich erstaunlich, sagen wir in 67 oder so.
Ja.
Und das hat sich geändert, aber es war ein dauernder Kampf und die eigentliche neue Frauenbewegung kam erst zustande so Anfang der 70er. Und da war übrigens auch sehr viel internationaler Austausch zwischen zum Beispiel USA und Deutschland und anderen Ländern, in Frankreich und so, die gleichzeitig auch diese Frauenbewegungen entwickelte.
Ja, das heißt also, Frauen waren schon auch von ihrer Erziehung her schüchtern, machten aber ganz viel Basisarbeit, wurden von den Männern belächelt, wurden auch nicht ernst genommen und haben sich dann aber nach und nach ihren Freiraum, ihre Räume erkämpft und haben das mit dem Tomatenwurf dann auch nach außen sichtbar gemacht. Lässt sich das so
ungefähr? Ja, aber es gab auch, wenn ich sagen darf, erhebliche berufliche Widerstände, die zusammen mit diesem Belächeln und eigentliche Verachtung von Frauen, was dadurch zum Ausdruck kam, diese waren richtige Hindernisse für uns. Ich war die zweite Frau, die an der DFFB zugelassen wurde. Und es gab so einen Wettbewerb, 40 Bewerber mussten eine Woche lang eine Prüfung machen. Da waren unter den Bewerbern, glaube ich, zwei Frauen unter 40 Männern. Mhm. Und die Männer haben regelrecht uns belächelt, ja, fast die kamen nicht an, du machst es kaputt und so und so. Und ist es tatsächlich so, dass damals eine Frau dürfte keinen Job haben, wenn ihr Ehemann nicht zustimmte?
Ja,
das
ja.
lief, glaube ich, bis, ich glaube, das war 77, ist
bis
das,
70er,
also irgendwie
Jahre,
sehr,
ja.
sehr viel später erst ist das geändert worden. Und insofern
kamen da viele Faktoren zusammen, ne? Die hast du auch beschrieben in einem Aufsatz in dem Buch Die 68erinnen. Kannst du zwei Sätze dazu sagen?
Ja, es gibt immer wieder Also es gibt ein paar Projekte. Ich war in einem Projekt von Ute Ketzel. Sie ist eine Buchverfasserin und Autorin. Und sie hatte ein Buch gemacht, ich glaube mit 20 Frauenporträts. Und ich bin in einem Buch zusammen, Helke Sander und ich sind die zwei Filmemacherinnen in dem Buch. Und ich bin mit also Gretchen Dutschke, also ehemals Dutschke, jetzt Klotz, ist die andere Amerikanerin in dem Buch. Und da gab es auch Fotoausstellungen zu 68. Es war immer so mit der Idee, ja, die Frauen hatten auch was zu sagen und die Frauen, man erzählt die Geschichte von 68 als eine Männergeschichte, aber Frauen waren auch wichtig. Ich sehe das eigentlich etwas anders, weil ich glaube, dass die Frauenbewegung mehr diesen Teil der 68er Bewegung, die zur Frauenbewegung würde, wo auch viele Männer auch zustimmten und teilgenommen haben und so weiter letztendlich, das hat mehr bewirkt langfristig gesellschaftlich als unsere Friedensarbeit und unsere antirassistische Arbeit. Also die Frauenbewegung ist vielleicht der größte Erfolg der 68er Bewegung langfristig gesehen. Oder ich weiß nicht, wie langfristig, aber mindestens bis jetzt.
Ja, ja.
Und die anderen Bewegungen oder Versuche, da kämpfen wir immer noch, um Kriege zu beenden und verhindern.
Ja, ja.
Und auch Rassismus nimmt zu. Natürlich, ich denke, Sexismus oder Vorurteile gegen Frauen nehmen auch zu. Sonst auch weltweit leider, sonst hätte man einen Donald Trump nicht gewählt in den USA, sonst könnte die AfD hier in Deutschland und FDP nicht so wachsen mit ihren weitgehenden Ausschluss von Frauen oder Beiseiteschiebung von Frauen. Und es ist traurig, dass eben auch in linken Kreisen oder in Friedensbewegungen ein Quote noch benötigt wird, um Frauen eine gleiche Position zu geben. Also ja. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es so weit käme, dass die Männer sagen, ja, die Frauen sind genau, die sind anders als wir, aber genauso gut, genauso fähig und natürlich sind die genauso viel beteiligt und werden nicht ausgeschlossen durch Männer. Aber jetzt muss man immer noch das bekämpfen, sogar in progressiven Kreisen leider. Aber wir haben das, wir wirklich sehr viel erreicht, das ist ja ganz klar. Und das kam durch die Frauen. Okay, jetzt wandere ich ein bisschen, Entschuldigung.
Nein, das ist schon alles sehr gut und sehr wichtig und ich denke, es hat sich viel geändert. Ich denke, wir müssen auch jetzt nicht darauf warten, dass die Männer sagen, ihr seid wichtig, sondern wir nehmen uns wichtig und wir machen das, was wir für wichtig halten. Und sind dann auch mit einem Empowerment stark, da was durchzusetzen. Aber die Probleme gibt es nach wie vor. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Du bist dann von 1972 bis 1996 wieder in die USA gegangen. Gab es dafür bestimmte Gründe? Warst du dann auch in den USA noch mal aktiv oder wie sah die Zeit für dich aus?
Ja, ich bin erstmal ist es ganz normal, dass ich in den USA leben würde, weil ich bin in den USA aufgewachsen. Ich habe eine deutsche Name, weil mein Vater war ein deutscher Einwanderer nach USA in 1939. Aber im Grunde genommen bin ich dort sozialisiert und ich immer noch stimme ich in den USA und alle US-Bürger weltweit müssen immer Steuer zahlen in den USA, auch wenn die nie da sind, also müssen wir alle das Imperium der USA finanzieren, trotzdem. Also ich bin eigentlich, und dadurch hat man das Gefühl, natürlich dort mehr bewirken zu können vielleicht. Und ich ging tatsächlich mit der Vorstellung 72, ja, ich will meine politische Arbeit in den USA verbreiten und werde dort effektiver sein können, sogar als in Deutschland. Und ich hatte auch ein bisschen Heimweh nach den Jahren hier. Und zweitens, das waren die Hauptgründe.
Du bist dann aber
ich
ja wieder
habe
nach...
dann,
Deutschland zurückgekehrt?
Ich hatte schon hinter mir die Auseinandersetzung mit K-Gruppen oder bald danach, nach dem Ankunft in den USA, dass ich mich entschieden hätte, dass wir nicht der Weg, also es gab K-Gruppen auch in den USA. Und ich habe deswegen als großes Projekt ein Filmprojekt, also eine Filme zur amerikanischen Arbeiterbewegung zu machen. Und das hatte ich schon als Thema in Berlin in den letzten Jahren an der Filmakademie aufgenommen. Und das habe ich teilweise durchsetzen können. Ich habe einen Job bekommen, einen ganz guten, und wurde ganz schnell befördert in öffentlich-rechtlich Fernsehen und habe dann eine Reihe gestartet, eine 10-teilige Reihe zur Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung. Es waren Dramas, also die Recherche, sehr komplexe Recherche mit Historiker und alles geleitet. Und einen Film auch letztendlich machen können dazu. Das wird wieder rauskommen in Februar 2019. Ist es ein Film, zweistündiger Film über die Versuch eine integrierte, also nicht rassistische Gewerkschaft in den Chicago Schlachthäusern durchzusetzen, die dann durch Rassenkrawalle zerstört wurde. Also ist es in Cannes gewesen, in Sundance ausgezeichnet. Das kommt wieder heraus. Aber wenn man sagt, warum ich hingegangen bin, das wäre ein Grund, und warum ich zurück nach Deutschland gekommen bin, ist, dass 10 Jahre nach dem Erfolg mit diesem Film in Mitte der 80er, war es kam heraus, habe ich gesehen, dass ich im Grunde genommen so wie auf einer quasi schwarze Liste in den USA, also es war schwierig voranzukommen mit diesen Themen in den USA, weil die ganze neoliberale Welle rollte voran. Die Stiftungen wie zum Beispiel National Endowment for Humanities, wo ich hauptsächlich, also eine Hauptquelle meine Finanzierung für diesen Filmprojekt, wurde geleitet dann von der Frau von der Vizepräsident Dick Cheney, der unter George W. Bush, das war auch in den Clinton-Jahren so. Und es wurde auf jeden Fall immer schwieriger dort. Und deswegen bin ich hier zurückgekommen, aber wie bei meinem ersten Besuch nach Berlin, ich wollte erstmal als Student nur ein Jahr kommen und bin 7 geblieben. Ich hatte vor, nur 1-2 Jahren zu bleiben, als ich 96 kam, auch mit alten Freunden, auch in der Filmbranche was zu machen. Ich habe auch Filmförderung auch dann bekommen, auch für genau solche Projekte, Arbeiterbewegung und so, in Deutschland, die ich in den USA immer schwieriger würden. Aber ich bin dann geblieben die ganze Zeit. Also es war mir eine Entscheidung, nicht zurückzufahren, statt eine Entscheidung umzusiedeln.
Ja. Elsa, wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen. Wie würdest du jetzt persönlich deine Erfahrungen der 68er-Zeit, ich meine da 65 bis und weiter über 68 hinaus, wie würdest du die Erfahrungen zusammenfassen und als Erkenntnis jungen Menschen mitgeben wollen?
Ich denke, dass durch die Erfahrung der 60er Jahre, auch wenn alle revolutionäre Träume und naive Vorstellungen nicht realisiert werden könnten, dass man sieht darin, dass man tatsächlich was bewegen kann. Mhm. Durch Organisation, durch Kreativität, durch Entschlossenheit, durch Zusammenarbeiten, durch Hoffnung für alle Menschen, die mit kämpfen wollen für diese Ziele, kann man tatsächlich was historisch bewegen. Es war nicht die Revolution oder so, wie man damals in den 68er Bewegungen dachte man, dass die Revolution, dass wir eine Revolution durchsetzen könnten sehr bald und so. Das war unsere Vorstellung. Aber wir haben tatsächlich vieles erreicht und ich denke auch, das ist wichtig zu wissen, ist es wichtig auch zu wissen, dass man muss Formen finden, wo es Lust und Spaß auch an der politischen Arbeit gibt. Das hat die 60er Jahre in der Bewegung sehr gut gemacht zuerst. Und ich denke, dadurch hat man mehr Kraft, wirklich länger dran zu bleiben.
Also soll
weil das ist auch ganz klar notwendig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das
also
ich denke auch, ein bisschen Stimmung der 60er Jahren war, dass die Befreiung beginnt mit jedem Einzelnen, dass wir, wenn wir einen Missstand sehen, wie die Frauen das auch an sich, auch an der Behandlung von Frauen gesehen haben, dass diese, dass wir den nennen und dass wir die entschlossen für eine Änderung kämpfen. Also, dass das tatsächlich was bringt, das ist, was ich eigentlich
sagen möchtest.
Denke,
ja, das heißt also möchte. Individuell und gemeinsam sollte versucht werden, und das hat die 68er Innenzeit gezeigt, die Gesellschaft zu verändern. Und das hieße für uns heute ja wahrscheinlich auch sehr stark, den Kampf gegen rechts zu führen. Das ist weltweit wichtig und den aber auch mit viel Spaß und nicht so trocken und ohne fröhliches Engagement zu führen.
Und du hattest mich mal gefragt, ob ich mich als eine Verbindungsperson sehe zwischen den
ja.
Bewegungen. Also ich habe tiefe Wurzeln in beide Bewegungen, auch in meiner Familie, deutscher Vater, US-amerikanische Mutter. Insofern
ja.
kann ich manchmal diese Vermittlung herstellen. Aber ich denke, die 60er Jahren haben wir was erreicht, auch weil es eine internationale Bewegung ist.
Genau.
Stark international. Also da kamen die Black Panthers hier, da kamen die SDS aus den USA hier. Die Deutschen die deutsche Bewegung hat wiederum Paris, die Bewegung 68 dort beeinflusst. Und es war sehr offen. Also es staunt mir manchmal, dass mit dem Internet haben wir weniger Flüssigkeit zwischen den Bewegungen, als wir damals hatten, als wir immer auf Postzeitschriften warten mussten, zu sehen, was passierte. Und insofern soll das gar nicht als ein Exotikum gesehen werden, international zu arbeiten, sondern als selbstverständlich und notwendig. Und es ist notwendig für fast allen Friedenszielen, die wir haben, auch international zu arbeiten.
Ja, es lebe die internationale Solidarität.
Genau.
Mit dem Schlusswort hören wir dann einfach auf, denke ich. Elsa, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Und wir bleiben sowieso verbunden in den verschiedenen Bewegungen, in denen wir Berührungspunkte haben. Ne? Dankeschön.
Bitte.
Tschüss, Elsa.